wenn du jetzt mal schaust, gell, wie die ganze Welt, so wie ich mit meiner Musik, dass ich alle Musik, ich entscheide nach den Liedern, nicht nach dem Style. Ich bin sehr tolerant. Ich entscheide auch nach dem Mensch und nicht nach der Hautfarbe und oder nach irgendwas. Ja, also ich bin toleranter Mensch. Wenn der Mensch in Ordnung ist, wenn der ein Herz hat, wenn der Empathie hat, dann hat er bei mir gewonnen. Und wenn es halt einer ist, der das alles nicht hat, den lasse ich halt leider stehen.
Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David.
Wir sind natürlich auch diese Woche wieder für euch am Start mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt.
Und ich bin immer wieder erstaunt nach so vielen Folgen, dass es uns immer noch gelingt, Künstler oder Künstlerinnen einzuladen, die tatsächlich noch nie hier waren.
Ja, 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 es hört nicht auf. All eure Lieblingsstars sind früher oder später bei uns. Und heute sage ich nur oder singe, da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Und ihr?
Markus Becker, der Mann mit dem roten Hut ist bei uns, also nicht mal ein Newcomer, sondern jemand, den wir seit Jahren kennen, nicht mehr wegzudenken. Vom Ballermann, aber auch für Kinder macht er ja ziemlich viel. Und wir werden Markus Becker euch zum einen vorstellen, die musikalische Vita, denn dieser Mann ist mehr als Ballermann. Und er wird uns verraten, warum er überhaupt einen roten Hut aufhat.
Richtig, und ihr werdet erfahren, ob er das rote Pferd noch singen kann, möchte und weiterhin singen wird.
Ja, und an was er glaubt. Auch spannend, ne? An keine Religion, aber er hat da ganz besondere Vorstellungen. Also wirklich ein sympathischer Mann. Viel Spaß jetzt beim Hören.
Auch heute mit wunderbarem Starbesuch. Er war noch nie hier. Alle kennen ihn, vor allem wenn er sein Markenzeichen aufhat, den roten Hut. Es ist Markus Becker. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Ja, das ist wirklich eine Frechheit. So viele Folgen hatten wir schon und du warst noch nicht einmal zu Gast bei uns. Ja. Also das ist ja wirklich Skandal, möchte ich sagen.
Ungehört.
Unerhört, ja.
Unerhört.
Unerhört und ungesehen.
Dann wirst du das nächste Mal dann aber bitte auch ins Studio kommen, wenn du in der Nähe bist. Damit wir dich auch nochmal live und in Farbe sehen.
Nach Berlin müsste ich da kommen.
Ja, richtig.
Und da höre ich schon, das ist nicht so ganz deine Lieblingsaufgabe nach Berlin, ja?
Es ist so, Berlin liegt auf der anderen Seite von mir, gell? Also so 700 Kilometer entfernt. Also ich wäre genauso schnell in Rimini, wenn wir uns da treffen
könnten. Okay, ich würde auch Rimini wählen. Ja,
würde ich auch wählen. Denselben Spruch sagt Olaf Henning auch immer zu uns. Es ist genau auf der anderen Seite.
Ja.
Also wir sind alle räumlich sehr getrennt, aber wir haben ja Gott sei Dank die Digitale.
Olaf fährt ja auch nur Zug, das ist noch kompliziert.
Das stimmt, dank der Flugangst, ja, der möchte nur umweltfreundlich unterwegs sein.
Der nimmt die Eisenbahn.
Ja, auch schön. Aber da sind wir auch schon beim Thema Auftritte. Ich meine, du bist ja auch ein Mensch, der auftrittstechnisch schon einiges erlebt hat in den vergangenen Jahren. Ich habe mal gelesen, in Hochzeiten so locker mal so an die 300 im Jahr. Wie schafft man das bitte mental, körperlich überhaupt?
Ich nehme einfach doppelt so viele Tage wie andere Leute. Dann klappt es.
Und die 65 anderen Tage des Jahres schläft er einfach. Ja, das ist quasi.
Ich kaufe einfach noch 50 Tage dazu.
Ein schlauer Mann.
Nein, aber ist schon Highlife, gell? Also es gibt so Phasen, da bist du halt dauernd unterwegs, gell? Jetzt gerade im Sommer von April bis Ende Oktober war ich eigentlich nur unterwegs.
Ja, und das Schöne bei dir ist ja auch, du kannst alle Jahreszeiten, also im Schlagerkalender, im Partykalender mitmachen, weil deine Hits eben nicht so Jahreszeiten gebunden sind, sondern die gehen dann vom Sommer in den Après-Ski, ja, in den Karneval. Also du kannst das ganze Jahr unterwegs sein. Das ist schön. Schlau gemacht.
Ja, was heißt schlau gemacht? Es war alles Zufall. Ja, es passieren ja die Sachen im Leben nicht immer so geradlinig, wie du das dir vorher vorstellst, sondern die kommen halt einfach irgendwann. Und ich konnte ja damals beim Roten Pferd nicht wissen, A, dass es so einen Hit gibt, B, dass es noch so einen großen Hit gibt und C, dass das Lied auch niemals stirbt.
Ja.
Und es liegt irgendwie daran, also ich sehe ja viele von Kollegen, viele Lieder kommen und gehen jedes Jahr, aber das Rote Pferd hat immer noch die Kraft, da zu sein. Und da fragte ich mich auch irgendwann an, was liegt das wohl? Klar, es fing in Mallorca an. Es war damals der erste große Mallorca-Hit. Mhm. Also der erste Song, der es übers Wasser geschafft hat. Und wurde von da der Oktoberfest-Hit, der Karnevals-Hit, der, ich weiß gar nicht, ob er an Weihnachten auch überall ist.
Du solltest mal drüber nachdenken, eine Weihnachtsversion vom Roten Pferd, der Rote Elch.
Aber es war ein Après-Ski-Hit, es war danach, und was dazu kommt, es war ein riesen Kinder-Hit.
Das ist ja für Kinder auch toll.
Ja, und es läuft heute noch. Ich habe gerade eben meine Enkelin in den Kindergarten gebracht, da erzählte sie mir, sie ist 5 Jahre alt, Opa, die kennen dich alle, gell?
Oh,
Und dein Lied kennen die auch alle, gell? Und da habe ich, das freut einen natürlich, gell? Und dann hat sie halt auch Bilder von mir gesehen, wie ich früher aussah, da war ich viel dünner und ich soll doch mal öfter aufs Klo gehen, damit ich wieder so dünn werde.
Oh nein, ist das süß, die Kinderfantasie.
Das ist süße Erkenntnisse. Aber wir werden uns heute noch mehr mit deiner Vita beschäftigen und wie das alles so kam und was du jetzt auch alles gerade Großartiges machst.
Wir freuen uns sehr, danke, dass du dir Zeit nimmst. Leider nicht live im Studio, aber die Technik macht es möglich. Wir haben schon über deinen Riesenhit Das Rote Pferd gesprochen, aber du machst ja nicht erst Musik seit dem Roten Pferd. Gab es denn so Zeiten, nimm uns mal mit in deine Vita, wie du angefangen hast, wie du vielleicht auch gekämpft hast, bis es dann eben endlich zu dem Hit kam?
Mein Papa hat sich da war ich so 12, 13 Jahre alt, hat sich eine Gitarre gekauft und hat dann immer gespielt und ich wollte auch das spielen. Und dann habe ich die mir irgendwann mal geklaut und habe damals, gab ja noch kein Internet, wo man Akkorde nachschauen konnte, hatte mir dann irgendwo in einem Musikgeschäft damals so ein Anfänger-Gitarrenbuch geholt und habe dann die Griffe mir beigebracht. Und habe dazu auch schon immer gesungen und eigene Lieder gemacht. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Es war auch zu kompliziert, war das, oder ich war zu faul, um irgendwelche Lieder rauszuhören und nachzuspielen. Da habe ich gesagt, nee, komm, dann machen wir eigene Sachen, geht doch auch. Und so ist es dann entstanden. Also hatte dann später die ersten Bands. Und da kam auch damals einer an, der zu mir sagte, Mensch, du klingst ja wie der und der. Und das war, glaube ich, auch wichtig, weil wenn dir da gleich jemand sagt, um Gottes Willen, lass es lieber, dann fängst du nie wieder an zu singen oder machst es nie weiter. Ja. Und dort bin ich dann von, wie gesagt, später habe ich Heavy Metal gemacht mit langen Haaren.
Toll!
Und, kann ich mir gut vorstellen.
Und bin dann da vom Heavy-Bereich, da hat sich damals alles aufgelöst, weil jeder hat ja andere Ambitionen gehabt als ich. Ja, der eine wollte wegen Mädels Musik machen, der nächste hat keine Zeit mehr gehabt wegen dem Job oder der Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, ich mache allein weiter. Und dann habe ich 1991 in Dresden das erste gesamtdeutsche Nachwuchsfestival, hieß es damals, lange vor DSDS und Voice of Germany und was es da alles für Searching-Formate gibt. Ja. Habe ich da den dritten Platz gemacht. Oder ich glaube den zweiten, es gab keinen dritten, es gab zwei zweite Plätze. Ja, das hieß Goldener Rathausmann, da wurden die Prinzen entdeckt, ein Jahr vor mir. Ich bin kein Ostdeutscher, also ich bin da angereist, war auch noch gar nicht so lange nach dem Mauerfall, 90 oder 91 war das, und habe dann da meine ersten Erfahrungen gemacht. Hatte dann auch die erste Plattenfirma, das war die ostdeutsche Plattenfirma Amiga. Mhm. Und da gab es die Gruppe Stern Meisen und der Ralf Schmidt war da mein Produzent. Den hat mir quasi die Plattenfirma auferlegt als Produzent. Ralf Schmidt war IIC, also die älteren ostdeutschen Zuhörer oder Zuschauer, die werden den noch kennen. Das war eine Kultfigur damals in der DDR. Und die sagten alle zu mir, Mensch, Becker, singt Deutsch. Englisch brauchen wir hier nicht. Okay. Und dann fing ich an, ich hatte vorher durch Rockmusik englische Musik gemacht, dann fing ich an, deutsche Musik zu machen. Und dann damals haben wir da so Disco-Fuchsschlager gemacht. 10 Jahre bevor Olaf Henning mit die Manege kam, hatten wir diesen Sound schon drauf. Und ich fand es eigentlich immer gut, aber es wollte noch keiner hören.
Wir waren
10 Jahre zu früh.
Ja, du warst der Zeit voraus. Krass. Aber war das so einfach für dich, von so einem coolen Rock'n'Roll-Heavy-Metal-Style zum Schlager zu kommen? Weil Jürgen Drews zum Beispiel hat gesagt, er wollte es nie. Oder Howard Carpendale, ne? Die haben sich immer gesträubt. Für dich war es klar, dass Schlager auch cool ist?
Ich bin musikalisch immer schon zum Chameleon. Also ich bin Nino Rossi und Rammstein-Fan. Ja, also ich höre auch Jazz. Meine Eltern haben mich früher oft mit in Jazzlokale genommen. Ich habe da ein Ohr für. Meine Frau, wenn ich so Musik anmache, die kriegt Ohrenkrebs. Aber es ist ja alles so eine Gewohnheit. Weißt du, was du kennst? Also bin ja auch viel in anderen Ländern unterwegs, auch Bulgarien etc. Und wenn die Musik dann Richtung orientalisch abdriftet, dann können wir das auch nicht mehr hören. Aber bei uns gibt es viele türkische Mitbürger, die als im Auto an mir vorbeifahren.
Ja, die genau
und da
das
läuft
hören.
Dann türkische laute Musik im Auto bei jungen Leuten. Und abends triffst du die dann in der Disco oder früher in der Disco getroffen. Da haben die dann da die normalen Dance- oder Techno-Sachen gehört. Mhm. Ja, also die haben ja auch beide, also ein Ohr für beide Sachen. Und Musik ist Geschmackssache. Und es ist auch eine Erlernsache. Was nimmt mein Gehör auf und was finde ich dann schön? Also du lernst alles, wird dann irgendwann alles schön. Klassik ist auch so ein Beispiel. Wie viele hören kein Klassik? Weil sie sagen, nee, das ist ja schlimm, gell? Ich höre gern so Pavarotti und
ja,
so Sachen.
Ja, die berühmten Opernarien, ja, das kann man hören. Es ist, wie ja, du ja sagst, es ist Geschmackssache, aber auch Lernsache.
Und wir haben dich jetzt auch schon kennengelernt, wieso der Weg kam. Jetzt haben wir schon gehört, 10 Jahre zu früh quasi mit dem Musikgenre, was du dann gemacht hast. Das ist schon Wahnsinn, ne? Du warst Anfang der 90er schon so weit, als wenn die Menschen noch nicht bereit dafür waren für dieses, weil du sagst schon, Ende der 90er kam ja dann Olaf Henning, dann kam ja ziemlich schnell auch schon Micky Krause mit genau diesem Stil. Aber du hast es ja dann geschafft, trotzdem auch diese Welle ja auch mitzunutzen. Oder hast du dich geärgert und dachtest, Mann, ich war 10 Jahre voraus meiner Zeit?
Nein, ich habe mich nicht geärgert. Ich war in auch einer anderen Sache zu früh. Ich habe danach dann den Schlager so ein bisschen liegen lassen und habe danach so Musik gemacht wie Pur.
Ja.
Und habe da auch meine erste CD aufgenommen. Und war auch schon wieder zu früh.
Ja.
Das war, obwohl es Pur schon gab, aber die Musik wurde noch nicht im Radio gespielt.
Markus
so
Becker.
93.
Markus Becker seinerzeit voraus. Es ist so, wie es ist. So, was machst du jetzt momentan, dass wir das mal raushören können, dass ich es dann nachmachen kann?
Ich habe dann vor 8 Jahren, also natürlich kam ich dann, irgendwann habe ich mit meiner Frau damals Flitterwochen auf Mallorca verbracht, aber nicht am Ballermann, mhm, sondern an der schönen Ostküste, da wo wir heute auch wohnen,
ja,
wenn wir auf Mallorca sind. Und an dieser Ostküste, ich fand es da damals gar nicht so schön, aber heute finde ich es die schönste Stelle der Insel. Und wir haben mal einen Leihwagen genommen und sind mal zu dem Ballermann gefahren. Das war Ende der 90er, 98 oder sowas. Da habe ich noch, unser Sohn war damals 7 Monate, deswegen hatten wir auch in Mallorca ausgesucht. Und den habe ich da mit dem Kinderwagen durchgeschoben vom Dino-Park Richtung Oberbayern. Und habe gedacht, Mensch, das ist ja ähnlich wie dieser Post-Rock, den ich vorher gemacht habe, nur andere Musik.
Ja.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, das ist ja auch cool hier, gell? Die Leute feiern. Und auf der Toilette hatte ich dann noch gehört, ich war noch niemals in New York, vergesse ich nie. Und habe überall Deutsch gehört und habe gesagt, das ist eigentlich der Weg. Und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich Kontakte aufgenommen zu einer Firma, die mein erstes Lied dort unten promotet hat. Das hieß Ein ganzes Leben lang und mehr. Ich glaube, damals noch auf Kassette. Da wurden die DJs noch mit Kassette bemustert.
Wahnsinn.
Und zu denen habe ich dann so einen Draht aufgebaut, dass ich bei denen anfing zu arbeiten. Als CD, damals, dann kamen die CDs, als CD-Promoter.
Mhm.
Weil ich habe gewusst, wenn ich das auf Mallorca mache, verteilt es überall bei den DJs, dann habe ich ja die Möglichkeit, dass meine Nummer gespielt wird. Und ich hatte plötzlich eine Möglichkeit, ja, mich darzustellen, ja, zu zeigen, also auch visuell und audiomäßig, dass man meine Musik mitbekommt, war dann auch in Österreich. Ich kann dir heute im Après-Ski-Bereich, kann ich dir durch Salzburger Land oder Tirol ohne Navi fahren. Weil ich war da in jedem Ort, ich kannte da alle. Und dann kam sehr viel später, ich habe dann meine ersten Auftritte auch dadurch auf Mallorca bekommen, bin damals von Biergarten zu Biergarten gerannt, habe überall gesungen, jeden Tag 7, 8 Auftritte, immer wieder meine Mallorca-Lieder. Und ab 2, 3 war ich dann in dem berüchtigten Megapark. Da war ich der jahrelang der dienstälteste Künstler,
ja,
weil ich nicht der Älteste. Der Älteste war Drees,
ja,
oder auch Krause ist auch älter als ich. Ich glaube auch Olaf,
ja,
war auch gesungen dort. Henning ist auch älter als ich. Aber ich war da am längsten sozusagen, mhm, und habe parallel noch Bulgarien aufgebaut. Und da kam 2007 das Rote Pferd.
Und
das hat halt alles weggesprengt. Also im ganz im Gegensatz zu meinem Musikverständnis, gell? Ich habe gedacht, es wird nie was.
Na, gucke.
Und lag total falsch.
Es sind aber wie stimmt, die Partys, auf die man nicht gehen will. Ja, das sind die besten Sachen.
Ja. Und dieses Lied ist ja wirklich, wie du schon sagtest, so zeitlos. Und ich höre aber raus bei dir, wenn du so darüber erzählst, dass du dankbar bist für diesen Hit, oder? Weil wir haben das oft gehabt. Jürgen Drees war auch so jemand, der gesagt hat, naja, dieses immer wieder dasselbe Lied, immer wieder das Kornfeld. Und dann hat er aber irgendwann erst verstanden, wie toll das ist, diesen einen Hit zu haben, weil es so viele Künstler gibt, die auf diesen einen Hit warten. Und zwar ihre Karriere lang und es passiert nie.
Ja, Jürgen war mein großer Mentor damals. Der hat mich in Bulgarien zum König vom Goldstrand gekrönt. Und ich war mit Jürgen viel unterwegs. Und Jürgen sagte auch zu mir, jetzt hast du deinen Hit. Jetzt musst du noch gucken, dass jeder, der das Lied kennt, auch weiß, dass der Sänger einen roten Cowboyhut auf hat.
Ja, das wollte ich nämlich fragen. Dein Markenzeichen, er hat ihn auf. Sein berühmtes Markenzeichen, der rote Cowboyhut. Wie kam es dazu? Du bist wahrscheinlich nicht geboren mit diesem Cowboyhut auf. Wie hast du ihn aufgesetzt? Warum?
Es war damals so, 2007 hat der Megapark Probleme mit der Lautstärke der Musik gehabt. Da waren ständig Messungen von der Regierung. Also die haben dann immer die Lautstärke gemessen und die durften damals dort keine Künstlerauftritte machen.
Oder, okay,
oder Künstlerauftritte schon, aber die Sendung Ballermann-Hits sollte dort aufgezeichnet werden.
Mh.
Wurde nicht erlaubt, also ist die Sendung Ballermann-Hits nach Santa Ponsa abgewandert, ein Stück weiter westlich von Palma. Und damals war ich da auch. Und die Tänzerinnen vom Rio Palace, die hatten immer so rote Cowboyhüte auf. Das war lag dran, wenn du da irgendwie rein bist vor 12 Uhr, gab es irgendwie eine Bratwurst, ja, und so einen roten Cowboyhut oder einen weißen und schwarzen.
Das war am Rio, stimmt. Ich erinnere mich, einmal war ich auch da.
Und du hast gedacht, genau. Also was denen steht, steht mir noch lange.
Nein, noch nicht ganz so. Sondern der Chef damals meiner Plattenfirma, der EMI, Elektroler, der Manfred Rohleff war auch da. Und der hat so einer Tänzerin den Hut abgenommen und mir aufgesetzt. Ich war noch total empört und dachte, Mensch, jetzt sehe ich aus wie so eine Pappnasenfigur. Ja, da erkennt mich ja gar keiner mehr. Aber im Nachhinein war es wirklich das Beste, was ich machen konnte. Ich war dann kurz danach, war ich beim Echo in Berlin. Und ich weiß noch, dass mich da am nächsten Tag, wo ich war ja noch nicht bekannt, mein Lied war zwar gerade da Top 5 in Deutschland, aber man kannte mich noch nicht richtig. Gell? Und ich weiß noch, dass am Flughafen in Berlin, Tegel war das, glaube ich, damals noch, da bin ich nach Hause geflogen, dann einen Tag später, da haben mich Leute am Flughafen angerufen, sie waren doch auch gestern beim Echo, gell? Da rennen ja 100.000 Leute rum. Und da habe ich schon gemerkt, mein Gott, der Hut, das hat schon was. Ich sehe es ja heute, wenn ich auf Plakaten drauf bin, wo viele Künstler drauf sind, mich sieht man immer am schnellsten.
Ja, ja. Der Hut, der steht ihm gut.
Ja. 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 Wirklich zum Markenzeichen geworden, also Wahnsinn.
Wirklich.
Und das hatte ja, das war ja auch ein guter Tipp dann von Jürgen Drews, ne? Also
ja, Jürgen war es gar nicht. Jürgen sagte nur zu mir, du musst gucken, dass du jetzt den Hut bekannt kriegst. Mhm. Das war Manfred Rohle von der EMI damals.
Ja, cool. Die Initialzündung kam von ihm. Zündung. Und jetzt gibt es aber einen ganz, ganz bekannten Satz von dir, dass du sagst, du stehst auf Lieder auch mit Inhalt. Ne? Das ist ja jetzt, wenn man jetzt an Mallorca denkt, an Ballermann-Künstler, jetzt nicht unbedingt immer so. Ja, also sind
kann
coole Songs.
Kann ich mit dem roten Pferd nicht dienen.
Aber das rote Pferd hat jetzt irgendwie jetzt auch, also man kann, das können auch Kinder, das können Erwachsene, das ist jetzt nicht so ein super Gaga-Text. Ne? Nee. Also es gibt ja wirklich Texte, wo man denkt, warum genau hat man die verfasst? Aber prinzipiell, du sagst, hey, du hast trotzdem auch eine Message. Ne? Du willst auch für Qualität stehen am Ende, ne?
Also jetzt, rotes Pferd ist jetzt wirklich ein doofer Vergleich, ja. Aber ich, wenn du jetzt mal schaust, gell, wie die ganze Welt, so wie ich mit meiner Musik, dass ich alle Musik, ich entscheide nach den Liedern, nicht nach dem Style. Ich bin sehr tolerant. Ich entscheide auch nach dem Mensch und nicht nach der Hautfarbe oder nach irgendwas. Ja, also ja. Ich bin toleranter Mensch. Wenn der Mensch in Ordnung ist, wenn der ein Herz hat, wenn der Empathie hat, dann hat er bei mir gewonnen. Und wenn es halt einer ist, der das alles nicht hat, den lasse ich halt leider stehen. Gell? Weil sowas, ja, ich bin ja keiner, der da groß Ärger anfängt. Aber so ist es auch mit Liedern. Wenn ich mein rotes Pferd am Ballermann gesungen habe früher, Entschuldigung, ich habe Kratzen im Hals.
Trink gerne was dazwischen, wenn du was hast.
Kannst du gerne was trinken?
Alles gut. Wenn ich das da gesungen habe, dann war das für viele Trash. Mhm. Es war halt am Ballermann. Singe ich es vor Kindern, gehöre ich plötzlich zur pädagogischen Früherziehung.
Mhm.
Also so eine ganz andere Wertigkeit. Gerade viele Kindergärtnerinnen und Gärtner sprechen mich immer an drauf. Ich habe gerade heute wieder eine E-Mail gekriegt. Bei familie.de, das ist doch was Größeres im Familienbereich. Da haben sie mein rotes Pferd als Tipp für Fasching, Karneval, den Eltern vorgestellt und so weiter. Also ich freue mich darüber, dass ich auch so ein bisschen salonfähig sein darf.
Mhm. Ja, und das ist auch dafür ein toller Text. Und ich finde aber auch immer noch, selbst wenn jetzt das rote Pferd ein schlechtes Beispiel ist, ist das immer noch textlich niveauvoller als vieles, was jetzt mittlerweile halt auch entsteht am Ballermann. Also ich glaube, das ist es auch noch so ein bisschen. Das ist ja jetzt nicht ein kompletter Gaga-Text. Das macht schon Sinn. Es ist zwar leichte Kost, aber es macht Sinn. Heute gibt es ja manchmal Texte, wo man sich denkt, warum eigentlich genau gibt's das jetzt? Die sind sehr inhaltsarm.
Ja, es ist vor allen Dingen alles weit unter die Gürtellinie gerutscht. Mhm. Es geht nur noch um Sex und Saufen. Ja.
Genau.
Wir haben halt, ich kann das, früher konnte ich das noch verbinden, früher war Mallorca noch anders, da war auch viel mehr jung und alt, jetzt kommen die Älteren nur noch September, Oktober und es sind fast nur noch Junge da, nichts gegen junge Menschen, vielleicht bin ich jetzt auch der Spießer mit 53 und ich habe schon immer Junge akzeptiert, sonst würde ich keine Musik für Kinder machen, aber es ist alles so wertlos geworden. Du hast Leute vor dir stehen, weißt du, die sind, also wir tun die, ich bin vor 3 Jahren ins Oberbayern, weil ich da einfach, da kann ich ein bisschen, da stehe ich nicht so im Fokus. Mhm. Da kann ich noch auf die Insel, ich komme noch in mein Eigentum, die Ostküste. Und ich bin sogar der Künstler, der immer am Anfang auftreten will, weil da noch nicht viel los ist. Aber es hat auch einen anderen Grund, da sind die Leute noch nüchterner.
Ja.
Denn wenn du viele der Künstlerkollegen, wenn ich das halt sehe, die müssen vor Leuten auftreten, die gar nicht wissen, wie sie heißen. Woher sollen sie dann wissen, wie der heißt, der auf der Bühne steht?
Ja, wo es auch ganz egal wird.
Komisch,
ne?
An, es ist egal. Der Alkohol hat das Feiern übertroffen.
Ja.
Es ist auch egal, wer da den Hit hat. Ja? Weiß noch bei Laila oder so, es ist egal. Es ist, und das ist noch mir aufgefallen. Ja. Es ist egal, ob du ein rotes Pferd singst oder Laila oder was du da hast. Das ist das totale Nebensache. Das ist Beiwerk zum Saufen.
Ja, das
hört sich hart an, was ich sage.
Ja, ja,
aber
auch
das ist so die Wahrnehmung, finde ich aber
und
auch.
Und nicht mal nur am Ballermann, sondern du siehst das auch bei den Schlagernächten etc. am Ende. Also die Konzertaktivität hat sich irgendwie gedreht. Ne? Also man geht eher hin, um sich abzuschießen, statt zu genießen. Oder vielleicht abzuschießen und zu genießen. Aber am Ende war es schöner, als man quasi noch gemacht gemeinsam mit den Leuten genossen hat.
Gefühlt auch mehr, genau. Seitdem wir alle so ein bisschen eingesperrt waren. Und wir hatten ja eben schon das Thema Partyszene, was du auch gesagt hast, du willst jetzt lieber am Anfang auftreten. Und das Lustige ist, so wirklich Urgesteine wie du zum Beispiel, wie Olaf Henning, wie Micky Krause, die das alles schon seit Jahren, Jahrzehnten machen dort, sagen alle den identischen Satz, den du auch gesagt hast. Teilweise die Auftritte auch runterkürzen. Teilweise Olaf sagt zum Beispiel immer, am liebsten tritt er halt im Mai auf oder wieder ab September. Die Mitte lässt er gerne aus oder relativ früh. Also das ist ja schon eine Entwicklung, die ihr alle gesammelt wahrnehmt und ich glaube auch wir, wenn wir von außen gucken. Also ich war letztes Jahr, glaube ich, 10 Minuten am Ballermann und bin umgedreht, weil ich einfach dachte, es reicht.
Es ist eskalativer, ne, geworden.
Ja.
Also es
ist und grabbeliger aus Frauensicht. Also.
Ja, es ist halt, es ist Sodom und Gomorra. Ja. Es ist leider, ja, ich kriege das schon am Flughafen. Also mit, ich fahre auch gerne, ich wohne 60 Kilometer entfernt von dem Ort und ich bin immer froh, dass ich da wieder wegfahren kann danach und zur Arbeit wieder hinfahren kann. Ich war einmal den Sommer im Hotel, weil ich am nächsten Morgen so früh fliegen musste und es war furchtbar.
Du hast gar nicht geschlafen.
Es war laut, es hat gestunken. Es war nicht nur Alkohol, da hat es allen möglichen gerochen. Es war einfach, ich verstehe da die Spanier auch, die sich da aufregen. Es wohnen ja auch Leute in dem Bereich. Ja. Auf der anderen Seite muss ich auch mal die Ballermänner in Schutz nehmen. Ich habe da, es war mein Sprungbrett. Ja, ohne Ballermann wäre ich heute nicht, ich bin. Und es kommt auch noch dazu, man fährt ja die Leute vom Flughafen direkt zum Ballermann. Mhm. Ja, die trampeln keine Dünenblatt, die verstopfen nicht die Autos mit, die Straße mit Leihwegen. Also eigentlich sind die harmlos und lassen noch eine Menge Geld da unten, ja, aufgrund des Konsums. Und die Leute haben dadurch ihren Job. Also es gibt ja auch in Hamburg einen Kiez, es gibt überall einen Partybereich. Ja. Und was soll das? Warum regen sich da alle so auf? Ich persönlich habe nur gesagt, ich bin jetzt 53, ich möchte im Leben nochmal was Nachhaltiges machen, was vielleicht auch Generationen mit dem roten Pferd, wer wir schon geschafft haben, das wird wahrscheinlich unsterblich sein.
Ja.
Kinderlieder sind unsterblich, Weihnachtslieder auch. Mein Vorfahrer hat Ode Fröhliche geschrieben. Hat übrigens erste Kinderheim der Welt gegründet und das Wort Kindergarten, was auch die Amerikaner sagen, das kam auch von ihm. Und für seine Kinder, die er da hatte, das war in der Zeit des 30-jährigen Krieges, da hat er die Waisenkinder aufgenommen, hat er den Kindergarten, Kinderheim gegründet und für die hat er das Lied Ode Fröhliche geschrieben.
Ist das
heute
toll.
Weltbekannter Weihnachts-CD.
Ja.
Deswegen hast du so ein großes Herz, denn ich habe Annika schon gesagt, es gibt niemanden bei TV-Shows etc. hinter den Kulissen, der sagt, Markus Becker, ach nö. Also auch ich habe dich ja erlebt bei Shows, bei Veranstaltungen, bei Konzerten und du bist so ein guter Mensch, das, was du auch gesagt hast. Du nimmst die Menschen so auf, wie sie dir begegnen und wenn sie blöd sind, lässt du sie stehen und das ist eine tolle Eigenschaft von dir. Das ist wirklich Chapeau.
Vielen lieben Dank. Ich werde rot. aber ich wollte damit nur sagen, vielleicht bin ich ja die Reinkarnation, gell, von meinem Uropa.
Ja, vielleicht.
Aber ich wollte damit, weißt du, ich bin von meinem Glauben her, bin ich so, dass ich einfach sage, du bist ja nur hier, um was Gutes zu tun. Du kannst auch was Schlechtes tun, ja. Das ist Karma, ja. Du kannst auch was Schlechtes tun, aber wenn du was Schlechtes tust, kommt schlecht zurück. Wenn du was Gutes tust, kommt es gut zurück. Und du darfst nicht vergessen, alles, was hier auf deinem Konto steht, siehst du nochmal, wenn du gehst, in deinem Lebensfilm. Und dabei siehst du auch, was du anderen angetan hast, manchmal unbewusst, ja. Und wenn das alles nicht so gut war, dann musst du nochmal hierher kommen. Entschuldigung.
Guck mal, sei Zeichen, da fällt gleich die Kamera um.
Ja. Und ich weiß, dass die vielleicht habe ich jetzt schon zu viel verraten, und ich weiß, dass die Erde kein angenehmer Ort ist, um zu reinkarnieren. Und ihr werdet mich jetzt fragen, an was glaube ich denn? Also es ist keine Religion. Ich mache viel im Nahtodbereich, Nahtodforschung, bin ich genau im Netzwerk für Nahtoderfahrung und weiß, was 4 Millionen zurzeit lebende Menschen berichtet haben, in Deutschland nur lebende. Die Dunkelziffer ist viel höher von Leuten, die reanimiert worden sind, die sowas erlebt haben. Aber viele konnten auch Fragen stellen. Und Fragen heißen, warum lebe ich denn? Warum muss ich denn dahin? Warum darf ich nicht hier bleiben? Weil die haben alle gesagt, ich war zu Hause. Also ich glaube da eher an 4 Millionen lebende Zeugen. Weltweit sind es 10 Millionen, die das unabhängig von Glaube, unabhängig von Kultur, von Geschlecht, von Alter. Und die sehen alles gleiche Muster. Und wenn du heute eine Münze, also ein Euro-Stück in die Luft schmeißt und hast 4 Millionen mal die Zahl anstatt Kopf, dann frage ich dich, ist es Zufall? Oder nur, weil wir es nicht messen können? Weißt, die materialistische Wissenschaft, die materialistische Medizin kann es halt nicht messen.
Ja.
Wir brauchen ja immer irgendwie so einen Beweis. Aber für mich ist der Beweis der Leute, die das erzählen, viel. Und ich glaube einfach, wenn du jetzt irgendwas machst, was gut ist, dann gerade im Bereich für Kinder, dann hilfst du denen ja auch, dass sie vielleicht glücklich in ihr Leben starten und glückliche Kindheit haben. Und wenn sie das haben, dann lernen sie vielleicht auch Empathie. Ich finde das Wort Respekt, finde ich furchtbar. Das heißt ja immer, die müssen Respekt haben.
Nein,
Respekt
empathisch.
Respekt ist ein Wort, das ist es. Das ist Respekt. Sie müssen Empathie lernen. Denn nur dann wissen sie, wenn sie Empathie kennen, was kann ich dem anderen antun, ohne dass der sich verletzt fühlt.
Und das ist ja was wirklich auch zurückgeht. Der EQ, wie man ja auch immer sagt.
Die Welt kränkelt daran.
Die Welt kränkelt an Empathie. Und die Kinder sind auch ein gutes Stichwort. Da wollen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, weil du hast auch ein ganz tolles Projekt unterstützt in diesem Jahr. Kinder, denen du was geben möchtest. Und wer sich natürlich auch seit vielen Jahren für Kinder einsetzt, ist der RTL-Spendenmarathon. Liebe Grüße da an unsere Kollegen. Sehr erfolgreich ja auch immer. Und es gibt auch immer einen Titelsong jedes Jahr. Und in diesem Jahr kam der Titelsong ja von dir. Wie kam es dazu und vor allem ja zu diesem Trio?
Hier muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe einen guten Bekannten, der Steven Allen, mit dem habe ich schon die schönste Frau der Welt gemacht. Und der Steven ist ein super Musiker.
Ach, den kenne ich sogar, Steve.
European Drummer.
Ja, also ja Drummer, ne?
Genau, aber auch macht viel im Karneval, ist er sehr aktiv. Und Steven, wir haben immer schon mal telefoniert und habe gesagt, Steven, hast du nicht mal eine Nummer für mich? Ich habe im Sommer ja keine Zeit, obwohl ich hier ein eigenes Studio habe. Ich bin im Sommer ja nur unterwegs und wenn ich dann mal zu Hause bin, will ich mich da auch nicht nur im Keller hocken. Dann bin ich bei Familie. Da habe ich gesagt, ich brauche ein Lied, was ich im Kinderbereich singen kann, aber meine Kindershows will ich ja nicht nur Kinder beglücken, sondern auch die Eltern. Und was so ein bisschen die Brücke schlägt zwischen Kinder und Erwachsenen. Und da kam er mit der Idee, wir waren alle einmal Kinder um die Ecke, allerdings als Partyversion, also schnell. Ich sagte, da machen wir eine Ballade draus. Dann habe ich einen Text auch noch ein bisschen mitgefeilt. Da war so ein Weinchen und ein Bierchen. Ich habe dann irgendwie Pippi Langstrumpf und Hüpfe gerne auf einem Bein draus gemacht. Habe mich somit auch ein bisschen als Urheber verwirklicht. Aber es war natürlich eine Wahnsinnsidee vom Steven. Und ich habe die jetzt ein ganzes Jahr schon gesungen. Und wir wollten die eigentlich schon dieses Jahr im März rausbringen, am 8. März war VÖ. Mhm. Dann hatte sich aber, ich habe so einen Freund vorgespielt, der bei RTL arbeitet. Und der hat es dem Wolfram Kohns vorgespielt. Ja. Wolfram ist so der Macher vom Spendenmarathon und auch der Moderator der Sendung. Man kennt ihn auch durch die ganzen Morningshows, die bei RTL .6, .8, .7, was da alles gibt. Und Wolfram rief mich an und sagte, Markus, wir brauchen die Nummer. Und dann fragt er mich auch gleich, wie hoch ist denn der Anteil, den du hier an Ballermann-Musik machst und wie hoch ist der Anteil, den du an Kindermusik machst. Und Gott sei Dank konnte ich ihm sagen, schon bei 70%, weil du kannst ja da kein Ballermann-Hampel hinstellen, um das so eine seriöse Sendung, das wird ja nicht passen. Mhm. Und Gott sei Dank war das so und dann kam Wolfram an, wir bräuchten noch so einen weiblichen Part dazu. Und er ist der Patenonkel von der Lisanne, von Joey Kellys, seiner kleinen Tochter. Ja. Und dann kam irgendwann, beide Töchter von Joey, die würden gerne mitsingen. Und da war ich auch richtig glücklich drüber, weil das bestätigt ja auch nochmal und verstärkt ja auch nochmal meine Kindermusik. Was hätte ich jetzt so eine Leonie gehabt oder eine Beatrice Egli oder wen es da auch alles gibt, das hätte nicht zu mir gepasst. Mhm. Also genau das hat dann gepasst und war auch so eine Aufwertung von den beiden Mädels, die da mitgesungen haben. Also dass ich einfach sage, Mensch, super, das war jetzt noch wie sagt man so schön,
die Kirsche auf der Sahne.
Ja, Kirsche.
Ja, das war ja, das war die Schokolade auf der Chips.
Ja. Toll. Aber man merkt auch da wieder, das Glück kommt zu denen, die eben Gutes tun im Leben. Und das, was du schon gesagt hast, und bei dir ist es wirklich so, du wirkst so zufrieden und du wirkst nicht nur so, sondern du bist es, ne?
Ja, das ist schön. Ich bin auch weitgehend zufrieden. Ich bin auch ein Mensch, der nicht viel braucht. Ich kann in einem Haus wohnen, ich kann in einem Auto fahren. Weißt du, für was? Ich kann nichts festhalten. Mhm. Ich kann auch sagen, ja alle, wenn du mal gehst, nimmst sowieso nichts mit. Aber ich sage euch, es ist viel schlimmer. Du kannst es noch nicht mal jetzt festhalten. Das Einzige, was du mitnimmst, ist das, was wir sprechen. Wenn wir mal gut essen gehen, der Geschmack, alles, was dich erinnert. Aber ob du jetzt das Lenkrad in der Hand hältst von dem teuren Auto oder das Lenkrad von dem billigen Auto, ist eigentlich scheißegal, weil solange du aussteigst und gehst in ein Haus, dann weißt du gar nicht, ob das Auto noch von dran steht. Schrödingers Katze, das ist ein typisches Beispiel.
Ja, aber ein gutes Beispiel.
Damit habe ich mich irgendwann abgefunden, habe gesagt, ich brauche einfach manche Sachen nicht. Gell? Ich bin froh, wenn alle hier gesund sind. Du brauchst natürlich Geld. Du musst ja irgendwie leben. Und ich bin auch gerne auf Mallorca, aber Mallorca finanziere ich mir auch mit meinen Auftritten sehr früh in meinem Oberbayern.
Toll. Also das ist wirklich tolle Guter Vita, Tipp. Toller Künstler. Also ich finde es ganz toll auch, was du alles für die Kinder machst, also die ganzen Kinderlieder. Und da hast du ja jetzt dich schon unsterblich gemacht, weil jedes Kind tanzt und kennt das Rote Pferd und die neuen Songs garantiert auch und Kinderlieder.
Sogar meine Enkelin.
Naja, sogar deine und
das
die Kindergartengruppe.
Das ist das größte Geschenk.
So. Ich habe über meinen Kindern nie viel erzählt und deswegen auch einfach nicht viel. Und das jetzt, wenn ich jetzt merke, sie wird jetzt 5 Jahre und sie kriegt das jetzt außenrum mit, das ist eigentlich der schönste Beweis, dass ich alles richtig gemacht habe.
Ja, hast du
brauchst gar
hast
nichts
du.
Erzählt, es kommt alleine zu den Kindern. Und wir sagen, lieber Markus, weil unsere Zeit leider um ist, vielen, vielen Dank für dieses tolle allererste Gespräch im Rahmen unserer Sendung und du bist immer wieder herzlich willkommen, gern auch persönlich.
Vielen Dank euch beiden, war super nett. Dankeschön.
Danke dir.
Bis ganz bald.
Bleib gesund, bleib so fröhlich und bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao.
Tschüss. Ja, das war doch mal ein herrliches Kennenlernen. Und ich stelle immer fest, je größer die Stars und je erfolgreicher, desto unaufgeregter und desto sympathischer. Also da hat man ja manchmal mit Newcomern mehr Stress.
Ich kann dir sagen, ich glaube, es gibt nichts Beruhigenderes, als wenn du weißt, du hast schon was geschaffen für die Ewigkeit, wenn du auch keine finanziellen Sorgen hast, sondern einfach machen kannst, was du liebst. Ja. Das wollen wir alle machen, alle Künstlerinnen und Künstler. Aber wenn du natürlich immer so zu kämpfen hast, dann ist das, glaube ich, eine andere Ausstrahlungssache als so jemand, der einfach sagen kann, hey, ich mache das, was ich liebe, ich kann davon leben und nach mir die Sintflut.
Ja, wahrscheinlich. Also wirklich toll zu hören. Danke an Markus Becker auch für die Offenheit. Hat sich wirklich ja sehr, sehr offen auch gezeigt. Und wenn ihr noch Künstlerwünsche habt, es gibt ja noch ein paar, die nicht da waren, oder Fragen habt an Künstler, die schon hier waren, auch das ist gar kein Problem, klickt in die Schlagerplanet Radio App auf den Briefumschlag und dort könnt ihr eine Sprach- oder Textnachricht an uns schicken.
Ganz genau so machen wir das und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt.
Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.